Ganz herzlichen Dank. Ich lebe gerade in einer neuen Lebensphase. Unser Jüngster hat uns verlassen, 4 Söhne aus dem Haus. Ich bestelle jetzt beim Einkaufen von Wurst nicht mehr 500 Gramm, sondern 4 Scheiben, weil das langt. Und ich habe festgestellt, also man hat immer mit Kindern einiges gelernt im Leben. Sprachlich ist man immer weitergekommen, immer so am Ball geblieben. Und ich habe gedacht, manche Sprüche sind ja sowas von flach, aber auch lustig, aber sie sind so erfrischend lebensnah. Wenn ich meine Jungs beobachtet habe, dann habe ich diesen Spruch immer geliebt. Warum stehen Teenager um 6 auf? Antwort, weil Aldi um 8 zumacht. Sicherlich bekannter Spruch. Also Morgenstund hat für manche nicht Gold im Mund, sondern eher Blei im Hintern. Wie stehst du morgens auf? Bist du eine Nachteule und damit ein Morgenmuffel? Oder ein Frühaufsteher, der schon krankhafterweise auf dem Weg ins Bad fröhlich ein Liedchen trällert? Wir sind sehr unterschiedlich in unserer Prägung. Als ich in den USA studiert habe, war mein Zimmerkollege ein Kanadier, der hat seinen PhD in Psychologie gemacht. Wir waren sowas von unterschiedlich. Ich bin sehr strukturiert. Ich habe mich hingesetzt, habe meinen Tag durchgeplant. Ich habe gesagt, 6 Stunden schlafe ich. Also morgens um 6 aufgestanden und dann den ganzen Tag durchstrukturiert bis Mitternacht. Dann bin ich ins Bett. Das war bei mir immer dasselbe. Mitternacht bin ich ins Bett. 6 aufgestanden. Der Typ, der war das krasse Gegenteil. Wenn ich mitternachts ins Bett bin, dann hat er sich an den Schreibtisch gesetzt. Und wenn ich morgens um 6 aufstand, saß der immer noch am Schreibtisch. Und irgendwann, 9 Uhr oder so, 9.30 Uhr, ging der ins Bett. Und nachmittags, wenn ich reinkam, sah ich gerade, er war aufgestanden. Irgendwann so um 16 Uhr. Also wir waren schon sehr anders. Aber ich habe festgestellt, hey, der Typ, der kriegt seine Sachen auch gebacken. Völlig anderer Stil, aber der schafft's. Geht. Also man muss nicht nur nach meinem Programm schaffen, geht auch nach einem anderen Programm. Und ich habe dann einfach gelernt, ja, ist sicherlich so ganz nach dem Motto, wer morgens zerknittert aufsteht, hat am Tag beste Entfaltungsmöglichkeiten. Aber die Methodik zählt nicht. Es geht ja auch nicht darum, wie stehst du morgens auf. Es geht vielmehr darum, wofür stehst du auf? Was ist die Zielrichtung deines Lebens? Das soll ja auch Inhalt der Bibelarbeit sein. Wofür stehst du auf? Leben mit Gott, wie sieht das im Alltag aus? Es geht also um die Zielrichtung des Lebens und darum, womit man denn seine Stunden, seinen Alltag füllt. Ich habe 2 Texte. Einer, der steht auf dem Zettel, habe noch einen anderen. Ich lese uns einmal Psalm 92, die Verse vor. Ich lese mal ruhig ein paar auszugsweise, ich lese nicht den ganzen Psalm. Die ersten beiden Verse und ein paar dahinter. Da schreibt dieser Schreiber, wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu besingen. Morgen für morgen deine Gnade zu verkündigen und in den Nächten deine Treue. Ich überspringe ein paar Verse. Mir aber verhilfst du zu neuer Kraft, lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporreckt. Du überschüttest mich mit Ansehen und Ehre. Und weiter hinten, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch, sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Wofür stehst du morgens auf? In anderen Worten, wofür lebst du? Was ist der Inhalt deines Lebens? Was gibt deinem Leben und deinen Entscheidungen, die du triffst, im Kleinen und im Großen, eine Struktur? Lebst du in den Tag hinein oder lebst du zielgerichtet? Das ist ein Spruch, der mir immer gefallen hat. Es hat jemand gesagt, wer auf das Nichts zielt, wird es mit Sicherheit treffen. Wer immer diesen Psalm geschrieben hat, der gibt hier eine ganz klare Antwort. Das ist gar nicht schwer nachzuvollziehen. Er sagt, wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinen Namen, du Höchster, zu besingen, morgen für morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Was er sagt, Gott, das heißt die Beziehung zu ihm und sein Wille sind die Mitte des Lebens, meines Lebens. Ich stehe morgens auf, um Gott zu bewundern. In seiner Größe, in seiner Freundlichkeit, in seiner Barmherzigkeit. Ich stehe morgens auf, um mich bei Gott zu bedanken für all das, was er in mein Leben hineingelegt hat, was er mir ist und was er für mich tut. Ich stehe morgens auf, um anderen Menschen davon zu erzählen, was das für ein Gott ist. Das ist die Bestimmung meines Lebens. Ich will von seiner Gnade reden. Was heißt denn Gnade? Das ist mal so schwierig. Manchmal glaube ich, wir frommen Leute, wir müssen immer wieder mal neu reflektieren, sprachlich reflektieren. Was meinen wir eigentlich, wenn wir dieses Wort verwenden? Dieses Wort Gnade hat ganz viele Bezüge, ganz viele Inhalte. Das hat was mit Freundlichkeit zu tun, Entgegenkommen und Wohlwollen, mit Schonung und Barmherzigkeit, mit Vergebung und Erbarmen, mit Straferlass und Begnadigung. Also man kann viele Worte da hineinpacken. Das schwingt alles mit, so bist du Gott in deinem Verhältnis zu mir, wenn ich es mir genau angucke. Er sagt hier, ich will von deiner oder von seiner Treue reden. So erlebe ich diesen Gott, der mich nicht hängen lässt, der mich sicherlich manchmal durch schwierige Zeiten gehen lässt. Ich kenne das auch von meiner Ausbildung. Das waren zwischendrin theologisch echt Hammerzeiten für mich, mit Gott klarzukommen, Gott zu verstehen. Ich verstehe ihn bis heute nicht, ehrlich gesagt. In vielen Bereichen verstehe ich Gott nicht. Aber dann ihn zu entdecken und zu entdecken, das ist ein Gott, der mir bei allen meinen Zweifeln und Fragen trotzdem zur Seite steht und mit dem ich rechnen kann. Und von dem ich meinen Alltag bestimmen lassen kann. Und dafür stehe ich morgens auf. Wovor stehst du morgens auf und was gibt deinem Leben, deinem Alltag Ausrichtung und Struktur? Und ich habe gedacht, jetzt kommt der zweite Text. Ich habe mal einen befragt, der hat darüber geschrieben, was seinem Leben die Richtung gibt und die Prägung und was für ihn so die Referenzrahmenlinien sind, nach denen er Entscheidungen trifft, in den unterschiedlichsten Dingen seines Lebens, auch den Dingen, die seinen Alltag ausmachen, wie Essen und Trinken, wie Klamotten und anderes, wo er gesagt hat, das ist der Rahmen für mich, das ist die Hauptstoßrichtung, nach der richte ich mich aus, das bestimmt es. Der erste Missionar, der Apostel Paulus, und ich lese uns einen Text aus 1. Korinther 9, und ich lese uns auszugsweise ein paar Verse, es ist ein etwas längerer Text. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie ruhig auf. Ich lese die ersten 12 Verse und dann hinterher 19 bis 27. Ich habe eine andere Übersetzung als Luther. Neue Genfer Übersetzung, wer es wissen möchte. Paulus schreibt dort, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und seid nicht ihr das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Auch wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen, ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin. Die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Daher möchte ich denen, die sich als meine Richter aufspielen, Folgendes zu bedenken geben. Hätten Barnabas und ich nicht das Recht, uns für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? Hätten wir nicht das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie mit auf unsere Reisen mitzunehmen, wie das die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus? Bei ihnen allen ist es selbstverständlich, dass sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die einzigen, denen dieses Recht nicht zusteht? Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Das ist jetzt ab Vers 19. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. In Klammern, das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht durch seinem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Bis dahin, wofür stehst du auf? Winston Churchill, bekannt? Auf die Frage, wie er sein hohes Alter erreicht hätte, antwortete er einst: No sports. Daraus wurde im deutschen Kontext: Sport ist Mord. Also wer sich die Verletzungsstatistik der Sportunfälle anschaut, der ahnt, warum jemand der Spruch eingefallen ist: Gymnastik und Turnen füllt Gräber und Urnen. Und warum mancher hier gerade im Süddeutschen das Lebensmotto in seiner Vita stehen hat: Mein liebster Sport ist Rittersport. Und trotzdem, Sport interessiert uns. Was wäre der Samstagnachmittag ohne die Bundesliga? Mal so Hand aufs Herz für die meisten. Wie sehe für manchen der Sonntagvormittag oder Mittagnachmittag ohne Formel 1 aus oder Wintersport, je nachdem? Und worauf sollten wir uns dieses Jahr im Juni freuen, wenn nicht auf die EM in Frankreich? Also Sport hat was. Und Paulus war offensichtlich auch zumindest sportinformiert. Ob er interessiert war, wissen wir nicht, aber informiert ja. Alle 2 Jahre fanden in der Nähe von Korinth die isthmischen Spiele statt. Da trafen sich die damaligen Usain Bolts und Klitschkos. Da war Leichtathletik, Boxen und Ringen alles angesagt. Und jeder wusste, das ist keine Show der Weicheier. Hier kommen die Hartgesottenen, die Sixpack-Träger und die Eisenbeißer. Die wenigsten der korinthischen Christen waren wohl im Stadion anzutreffen, aber ich gehe mal davon aus, was da ablief, war Gesprächsthema am Stammtisch und beim Kaffeekränzchen. Da hat man die Leistungen bewundert und natürlich recherchiert, wie das einer so weit gebracht hat. Da guckt man so ein bisschen in die Vita. Und dann wusste man: stundenlanges Hanteltraining, Verzicht auf Alpirsbacher und Trollinger, Hantelbank statt Parkbank, Waldlauf statt Käse-Sahne-Spätzle-Auflauf, Gewichte hoch statt Beine hoch, ohne Fleiß kein Schweiß und auch kein Preis. Und Paulus nimmt jetzt dieses Bild aus dem Sport, diese Konzentration auf ein Ziel, als ein Beispiel auf diese Frage, auf die Zielrichtung, auf die Lebensgestaltung eines Christen. Wofür stehst du auf? Er zieht einfach Parallelen. Er fängt erstmal an in diesem Text, ein ganz wichtiger Satz, er sagt: Bin ich nicht frei? Paulus spricht über unsere evangelische Freiheit und damit aus unserer Seele, oder? Hey, bin ich nicht frei? Paulus hat diese Freiheit eines Christen, wenn man seine Briefe liest, manchmal radikal verteidigt. Bin ich nicht frei? Jawohl. Also man muss das als Christ erstmal in seiner Tiefe begriffen haben, bevor man über die anderen Dinge redet. Ich bin frei von allen religiösen Vorschriften. Unser Leben ist nicht mehr von ängstlichen Fragen, ob wir auch jede Vorschrift genau eingehalten haben, bestimmt. Überhaupt nicht. Wer immer noch so zögerlich und ängstlich rumdoktert und fragt, der hat in der Tiefe noch nicht verstanden, was wir durch Jesus Christus bekommen haben. Die Kolosser, das waren so Leute, die wurden von Menschen bedrängt, wo man ihnen gesagt hat: Du musst bestimmte Feiertage halten, Und manches darfst du nicht essen, da gibt es diese Vorschrift und jene Vorschrift und ich weiß nicht was. Und man hat das natürlich immer biblisch, damals alttestamentlich begründet, warum das so ist. Und dann liefen die immer mit dem permanenten Gefühl der Unsicherheit durchs Leben, weil sie nie genau wussten, habe ich denn nur wirklich alles getan, was Gott zufriedenstellt und was richtig ist? Habe ich mich verunreinigt oder nicht? Habe ich mich falsch verhalten als Christ oder nicht? Von wegen frei. Und da war der christliche Glaube so wie eine religiöse Zwangsjacke. Es gibt's bis heute. Es gibt Christen, das sind keine freien Menschen. Und es gibt einen christlichen Glauben, der regelrecht krank macht. Aber nur, weil er nicht begriffen hat, was wir in Christus an Freiheit bekommen haben. An Gewissensfreiheit, an Lebensfreiheit und an Lebensfreude. Paulus hat damals den Kolossern geschrieben, er, Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt, und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbat. Das alles ist nur ein Schatten des zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Wir sind frei. Christen sind freie Menschen. Wir haben eine neue Beziehung zu Gott, dem Vater, geschenkt bekommen. Wir können Gott Vater nennen, ohne Angst. Und selbst wenn ich den größten Mist gebaut habe in meinem Leben, ich kann mit dem, was ich verbockt habe, zu Gott kommen und weiß, ich kriege jetzt nicht eine draufgehauen, sondern da wartet einer, der mir vergeben will und der mir vergeben hat und der auch den größten Mist, den ich gemacht habe, vielleicht doch nochmal sogar fast in Ordnung bringt. Wir sind seine Kinder. Rituale und Essensverbote, die haben keine Bedeutung mehr für uns. Gott lässt uns das, was er geschaffen hat, genießen. Jesus hat das mal selbst gesagt. Er hat gesagt, nicht das, was in den Menschen reingeht, verunreinigt ihn. Ich sagte mal was sehr Kritisches. Rauchen ist nicht ein theologisches Problem, ist ein medizinisches Problem. Alkohol trinken, es sei denn, man wird Alkoholiker, ist nicht ein theologisches Problem, ist ein medizinisches Problem. Und so könnte man viele Dinge durchgehen, genauso Schokolade essen. Viele können viel zu viel Kalorien in sich eintanken und sich krank machen. Das ist genauso schlecht. Das ist aber medizinisch, nicht theologisch. Und das muss man gut unterscheiden können. Wir haben eine ungeahnte Freiheit geschenkt bekommen. Jesus sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Ja, jetzt guck dich doch mal selber an. Das, was Jesus da sagt, ist ganz einfach, in unseren Gedankenmotiven, da schwelt ein ganz schlimmes Gift. Da schwimmt was rum, in uns drin. Und dann gilt es, das ist die gute Nachricht, wir haben zwar keine reine Weste, aber Jesus hat uns rein gemacht. Und es sind nicht die äußeren Rituale, sondern die Vergebung, die uns Jesus Christus zuspricht, das neue Leben, das er uns gegeben hat und das Wirken des Heiligen Geistes, das Neues in uns schafft, das ist entscheidend. Bin ich nicht frei? Ja, du bist frei. Das musst du erstmal begriffen haben. Daran musst du dich erstmal freuen können. Du musst nicht im Ganges baden, zum Glück nicht. Keinen Rosenkranz 20-mal abbeten, deinen Kopf nicht kahl scheren, keine Orte ängstlich meiden. Du musst dich nicht tätowieren, dich ängstlich an Maskottchen, Armbänder und Amulette klammern. Du brauchst keine besonderen Steine für deine Gesundheit und hast es nicht nötig, dein Schlafzimmer auf Wasseradern zu untersuchen. Durch Christus bist du frei. Wir können einen Rostbraten zelebrieren. Das ist sowas für Schwaben, ne? Mit Spätzle oder so. Und Zwiebeln. Sushi. Ich liebe Sushi. So fürs Auge und die Geschmacksknospen dekoriert. Man kann ein Hefeweizen konsumieren und unsere Mode ist keine religiöse Uniformierung eines mittelalterlichen Jahrgangs. Aber man kann sich modisch anziehen, man kann die Haare färben, grün, blau, rot, wem es gefällt. Das ist alles, du bist frei. Uns ist als Christ keine Askese auferlegt. Von uns wird nicht verlangt, auf Bezahlung zu verzichten. Überhaupt nicht. Davon spricht Paulus hier. Er sagt, selbst wenn du Hauptamtlicher bist, es geht nicht darum, ich muss von Spenden leben, also habe ich Gehalt nicht verdient. Natürlich hast du ein Gehalt verdient. Klar, du kannst auch als Hauptamtlicher in ganzer Ruhe sagen, ich habe ein Gehalt verdient. Du musst nicht auf Beziehungen verzichten, auf Sex, die Befriedigung deiner Bedürfnisse. Überhaupt nicht. Du bist frei. Und ich halte es für ganz wichtig, darum bin ich auch so ein bisschen reitig auf den Punkt rum, dass man sich verteidigt gegen denen gegenüber, die wieder neue Gesetze schaffen. Die Verhaltensvorschriften geben, Kleiderordnung und ich weiß nicht, was noch verpflichtend sein soll. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, das schreibt Paulus mal an die Galater. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Wir sind frei. Und daran sollen wir uns freuen und unsere Freiheit auch leben. Und ich wehre mich deshalb auch gegen jeglichen Zwang und Vorschrift, wenn man Leute hineinknechten will, in irgendwelche christlichen Tätigkeiten, die nicht aus der Freiheit heraus und aus der Leitung des Heiligen Geistes erwachsen. Es gibt manchmal auch in christlichen Kreisen fast sektiererische Züge, wo man Druck ausübt, moralischen Druck auf Menschen, damit sie sich ehrenamtlich und anderweitig einsetzen. Diese Menschen können nicht mehr frei machen. Die können nicht mehr einen Urlaub genießen. Die können ohne schlechtes Gewissen nicht mehr sagen, jetzt verplempere ich Zeit. Und auch Zeit verplempern gehört zum Menschsein, dass man aufatmen kann. Und darum wehre ich mich dagegen, dass man auch auf dieser Ebene wieder Zwang ausübt und Druck ausübt auf uns. Du bist erstmal frei. In Christus bist du freigesprochen. Aber die Frage ist trotzdem, wofür stehst du auf? Heißt, nach dem, was ich jetzt gesagt habe, sei so frei und lebe einfach drauf los, gedankenlos, planlos, ganz nach Lust und Wellenschlag. Nein, das heißt es nicht. Gott hat uns seinen Verstand gegeben und wir können abwägen. Paulus schreibt mehr dazu, weil er weiß, wie schnell Freiheit verwechselt wird mit Zügellosigkeit und Gedankenlosigkeit. Wie Freiheit verwechselt wird und dann in neue Zwänge führt. Oder wie Freiheit missbraucht wird nur für sich selber, dass man ein Ego wird. Freiheit heißt auch in Freiheit leben, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und auch für andere Menschen. Wir sind hier keine Insel. Wir sind nicht allein. Gott hat uns zusammengestellt in eine gesellschaftliche Verantwortung, in unserer Gesellschaft, in eine weltweite Verantwortung, aber auch in eine gemeindliche Verantwortung. Wir gehören immer zusammen. Es geht nicht nur um mich, dass mir gut geht. Es geht um viele andere Menschen und Zusammenhänge. Ich bin hier nicht der Einzige auf dieser Welt. Wofür stehst du auf? Was hat der Glaube wirklich mit deinem Alltag zu tun? Gott hat dich damit geadelt, dass du eigene Entscheidungen treffen kannst. Ich halte das als ein Zeichen der Menschenwürde, der Gottesebenbildlichkeit, dass du Entscheidungen treffen darfst und kannst. Als junger Christ habe ich das mal erlebt, wenn man über den Willen Gottes gesprochen hat, dann war das immer so, gib deinen Willen ab und übernimm ganz Gottes Willen. Und es war der Unterton, ohne dass es einer so direkt gesagt hat, einen eigenen Willen zu haben, sei schlecht. Du musst Gottes Willen haben, dann liegst du richtig. Und ich habe später in meinem Christsein, in meinem Unterwegssein mit Gott entdeckt, das ist ein krankhafter Gedanke. Und kein Gedanke, der in der Bibel steht. Gott hat dir einen Willen gegeben, weil er wollte, dass du was willst. Und es ist Teil der Gottesebenbildlichkeit, dass du Entscheidungen treffen kannst. Es ist sicherlich eine Frage, wie man die Entscheidungen trifft und wie man sich von Gott beraten lässt. Aber du darfst was mögen. Du darfst über etwas begeistert sein. Du darfst einen Hang zu etwas haben. Du darfst etwas wollen. Wenn du etwas gerne machst, das ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes. Das hat etwas, das Gott in dein Herz hineingelegt hat und was er wollte, dass du es gerne machst. Manchmal beobachte ich allerdings auch, dass freie Entscheidungen zu treffen gar nicht so einfach ist. Es fällt manchen Leuten viel leichter, gewisse Vorschriften und Vorgaben abzuarbeiten, als selber etwas zu durchdenken und dann eine verantwortliche Entscheidung zu treffen, bei der man auch das Risiko trägt, dass man dann hinterher vielleicht sich falsch entschieden hat und die Verantwortung hat. Und man weicht dieser Eigenverantwortung aus und möchte lieber ein festes Korsett von Vorschriften haben, die man abarbeitet. Und wenn was schief geht, weiß man ja, wer schuld war. Dann kann man das delegieren an jemand anders. Ich finde, das ist nicht gut. Gott hat uns damit geadelt, er hat dich damit geadelt, dass du entscheiden kannst, wie du deinen Alltag gestaltest. Du bist frei. Aber Gott hat dich nicht im luftleeren Raum gelassen. Micha, der Prophet, schreibt man, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Es gibt so viele Dinge, die können wir ganz genau wissen. Wenn man die Bibel liest, da sagt Gott ziemlich deutlich, du sollst nicht klauen. Okay, achte das Eigentum des anderen. Da musst du nicht lange fragen und philosophieren, was Gott damit gemeint hat. Du sollst nicht begehren, wenn in der Wunsch aufkommt oder der Neid. Es gibt so viele Dinge. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir leben nicht im luftleeren Raum und müssen nicht jede ethische Regel selbst erfinden. Das ist eine reine Frage, wie man damit umgeht. Aber gleichzeitig lässt Gott uns einen Entscheidungs- und Handlungsspielraum. Der gibt nicht eine lange Liste von Dingen und Vorschriften, von dem er sagt, so, jetzt arbeitet das mal ab und dann schauen wir mal weiter. Ich habe manchmal so für mich gedacht, also wenn man Kinder hat, wir haben 4 Jungs zu Hause, das heißt, die sind alle weg. Unsere Jungs wussten schon, was uns gefallen würde. Und ich habe bei mir zu Hause nie eine Abwaschliste gehabt, wer spült jetzt oder solche Geschichten. Wenn es dran war, haben wir es ihnen gesagt. Und dann war die Erwartung, dass sie es machen, auch wenn es Zoff gab. Aber gleichzeitig, sie wussten auch, also wenn wir jetzt zu Hause mit Hand anlegen und wenn wir den Sprudel in den Keller tragen oder wenn wir Schnee schippen oder Tisch decken, da kriegen wir keinen Stress mit unseren Eltern. So klar, wir kriegen keinen Stress. Und ich glaube auch, dass es in unserer Beziehung zu Gott ein ähnliches Verhalten gibt. Du weißt doch, was Gott wirklich gefallen würde, oder nicht? Ohne dass es jetzt eine direkte Vorschrift gibt. Gibt es da nicht so etwas wie eine Ahnung? Da würde ich Gott doch drüber freuen, wenn ich das mache. Muss man noch lange drüber reden? Und ich habe mich nie beschwert, wenn unsere Kids irgendwas gemacht haben, was sowieso dran gewesen wäre, da habe ich nie gemeckert. Ich habe mich nur bedankt, habe mich darüber gefreut, dass der Augen im Kopf hat und auch mal gesehen hat, kann ungefragt irgendwas machen. Und ich glaube auch, dass Gott sich freuen würde, wenn wir als Christen manchmal etwas ungefragt machen, weil wir wissen, es ist sowieso das, was er will und woran er sich freut. Und man muss nicht für jede Sache noch eine besondere Bestätigung vom Himmel kriegen, einen besonderen Bibelvers und eine Predigt, weil Gott sagt, hey, wie lange soll ich es dir noch erklären und wie oft? Und wann reicht es denn endlich, dass bei dir so einrastet, dass du kapierst, worum es geht? Paulus hier in seinem Text, er gibt uns aber Entscheidungshilfen. Er sagt, für mich, so wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich Entscheidungen treffe, da gibt es verschiedene grundsätzliche Elemente, nach denen richte ich mich aus. Das ist ja manchmal hilfreich, wenn man für sich so Kriterien hat und sagt, okay, das ist für mich so wie das Raster, nach dem richte ich mich aus. Wofür stehe ich morgens auf? Das Erste. Damit Menschen durch mich einen Zugang zum Glauben an Jesus finden. Paulus fängt an, habe ich nicht das Recht. Er stellt sich auf die Hinterbeine und er will sich einfach nicht von den Besserwissern, den theologischen Besserwissern und Kritikern einfach die Rechte absprechen lassen. Und er betont das immer wieder, sagt, ich habe das Recht, hier mit Essen und Trinken versorgt zu werden, mit einer Bezahlung. Ich habe auch das Recht, ich kann heiraten und dann reisen meine Ehefrau und ich zusammen durch die Gegend, wie andere das machen. Aber er hat gesagt, ich habe auf mein Recht verzichtet. Er sagt, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Denn obwohl ich frei bin von Jedermann, habe ich doch mich selbst Jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Wie entscheide ich mich in Fragen meiner Lebensgestaltung? Also wer immer noch rumdockert an der Frage, was darf ich als Christ, der hat aus meiner Sicht immer noch nicht so richtig kapiert, worum es mit Jesus Christus geht. Das ist eine Frage, die ist beantwortet. Das ist der falsche Ansatzpunkt. Du bist befreit durch Christus, jetzt hör mal auf, über dich nachzudenken. Genieß die Freiheit, aber dann überleg dir mal, für was du befreit worden bist. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Es geht jetzt um die anderen, um Menschen. Und zwar möchte Gott dich dazu gebrauchen, damit Menschen ihn entdecken und zum Glauben kommen. Und das soll die Stoß- und Gestaltungsrichtung deines Lebens sein. Du bist frei, dich so zu verhalten, dass Menschen den Glauben einladend erleben und verstehen. Das fängt beim Denken an. Das ist die Herausforderung für uns, wie gut habe ich meinen Glauben verstanden in der Tiefe? Wie ernsthaft habe ich ihn reflektiert? Und es ist am besten, wenn man mit Menschen spricht, die vom Glauben nichts halten, weil die stellen gute Fragen. Und es lebt im Wesentlichen davon, dass du im tiefsten Innern wirklich von deinem Glauben überzeugt bist, selber überzeugt bist. Wenn in dir nichts brennt, du wirst kein Feuer in einem anderen Menschen entzünden. Und das hat was mit Denken zu tun. Und gleichzeitig hat es was mit Leben zu tun. Es hat was mit Kommunikation zu tun. Ich war ja selber Missionar und ich weiß, wir können nicht anders als kommunizieren. So wie du da sitzt, wie du dich anziehst, wie du guckst, wie du dich bewegst. Alles von dir sagt etwas, auch wenn du kein Wort gesagt hast. Ob die Botschaft, die du vermitteln willst, wirklich so ankommt, bei mir ist eine andere Frage, weil ich lese die Botschaft, die du bringst. Aber ich habe meine Filter und es kann sein, ich lese falsch. Das ist ganz normal im Zuge der Kommunikation. Und die Herausforderung ist, sich jetzt mit Gedanken zu machen, wenn ich mein Leben gestalte und ich will, dass Menschen durch mich Jesus Christus kennenlernen, dass es attraktiv wird für ihn. Wie gestalte ich dann mein Leben? Was will ich eigentlich kommunizieren? Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich in einem Umfeld bin, sagen wir mal einem islamischen Umfeld, kann aber auch in anderen Stellen sein, wenn du Alkohol trinkst und einen Schweinebraten futterst, was kommunizierst du? Du kommunizierst, dass du ein gottloser Mensch bist, weil das tun nur gottlose Menschen. Da geht es jetzt nicht darum, um deine Freiheit, es geht darum, die Message, das, was du vermittelst, ohne Worte. Und dann ist es in diesem Zusammenhang einfach besser, wenn du sagst, ich will dem anderen nicht vermitteln, dass ich ein gottloser Mensch bin. Sondern der soll für mich verstehen, ich bin einer, der mit Gott unterwegs ist. Und dann habe ich die Freiheit, das in dem Kontext zu lassen. Ich muss nicht auf meinen Schweinebraten bestehen und abends auch nicht auf mein Bierchen. Kann ich lassen. Ist möglich. Klamotten. Stringtanga, ja oder nein? Sicher, auch die Figur und die Ästhetik spielt hier eine Rolle. Also die hautenge Jeans kommt schlecht, wenn sie zwar stramm über dem knackigen Hintern sitzt, aber der Ranzen 15 cm über dem Gürtel schwabbelt. Aber es geht wiederum nicht um dich und die Ästhetik, sondern was kommunizierst du mit deiner Kleidung? Was sagst du? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wir waren in Papua-Neuguinea als Missionare und wir hatten auch Zeugen Jehovas dort. Und es waren immer Deutsche, komischerweise. Und dann kam ein neues Missionars-Ehepaar der Zeugen Jehovas. Und oh, die war hübsch und gute Figur. Konnte sich jetzt sehen lassen. Und die Frau, die hatte knackige, weiße Hot Pants an. Und damit hat sie evangelisiert. Das war sehr interessant, die Strategie. Für manche Gespräche sicherlich sehr erfolgreich. Bis zu dem Tag, sie geriet an einen Australier dort und der hat sie angestrahlt und hat gesagt, come on in, I just need someone cozy. Komm rein, ich brauche gerade jemanden zum Kuscheln. Damit war das missionarische Gespräch beendet. Überleg dir doch mal, wenn du dich anziehst, was kommunizierst du? Es geht nicht nur um Mode, was ist schick und was ist in, sondern was sage ich aus? Das kann auch sein, wenn einer sich in unserem Kontext so mittelalterlich anzieht, dass jeder denkt, sag mal, kommen die Christen vom anderen Stern oder aus welchem Jahrhundert haben sie die reingebeamt? Ne? Also manchem möchte man auch sagen, zieh dich mal ein bisschen modischer an oder lass dir mal eine Farb- und Stilberatung antun. In der Richtung. Ja, natürlich. Die Frage ist doch eher, erleben die Menschen mich als jemanden, der von Gott befreit ist und der fröhlich mit den Dingen des Lebens umgehen kann und der gestalten kann? Bin ich jemanden, der den Zugang zu den Menschen so schafft und nicht verhindert? Und das ist für mich eher das Kriterium. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, ich hätte ja zwar wahnsinnig Bock, mir 10 Piercings hier irgendwo durch die Lippen zu ziehen, ich nicht, aber ich, sagen wir mal, ich hätte. Und ich wüsste ganz genau, die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten will, für die gibt's nichts Schlimmeres als Piercings. Ja, Finger weg von Piercings, auch wenn ich Bock drauf hätte. Ich möchte auch den Zugang zu den Menschen finden. Mein Leben soll von diesem Aspekt her seine Gestaltung gewinnen. Paulus sagt, wofür stehe ich morgens auf? Er sagt, um das zu leben, wozu Gott mich persönlich berufen und beauftragt hat. Wer seine Träume verwirklichen will, muss erstmal aufwachen. Du musst wissen, wer du bist. Paulus sagt, bin ich nicht ein Apostel? Paulus hatte ein Sendungsbewusstsein. Er wusste sich von Gott berufen und dazu bestimmt. Er sollte Menschen aus anderen Kulturen das Evangelium bringen. Jetzt könntest du natürlich hingehen und sagen, Berufungserlebnis habe ich noch nicht so gehabt. Lies doch mal das Neue Testament. Es gibt spezielle Berufungen in die Mission zum Beispiel, an verschiedene Stellen. Aber wir Christen sind generell berufen. Er hat uns berufen von der Finsternis zum Licht, damit wir die Wohltaten dessen verkündigen, der uns berufen hat. Du bist berufen. Du bist dazu berufen, über Gott zu reden, über deine Erfahrung mit ihm, das Gute von ihm. Es mit anderen Menschen zu teilen, dazu bist du berufen. Und das muss man mal verstanden haben. Und wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich, diese Berufung gestaltet meinen Alltag und meine Entscheidungen. Und das kann sehr konkret werden. Spätzle AD, vielleicht darf es auch mal russischer Kaviar sein. Ich war vorhin an einem Missionsstand, die haben Missionare in Russland. Und die eine Dame da, die hat es nicht so ganz gut drauf, wie es da läuft und wer da ist. Und dann, ja, Russland ist auch nicht so mein Ding. Ne? Ja, es könnte sein, dass du sagst, Russland ist nicht mein Ding. Und Gott sagt, dich habe ich richtig gut gemacht für Russland. Da passt du hin, hast bloß noch nicht entdeckt. Ja, und dann könnte es heißen, ja, Spätzle AD und Kaviar auf den Tisch. Also die Rezeptoren meiner Geschmacksknospen müssen ihr Spektrum und ein Vielfaches jenseits von Käse, Sahne, Soße und Maultaschen erweitern. Und Spätzles Englisch reicht nicht. Beim Essen geht es um mehr als Oetker und in der Sprache um mehr als Oettinger. Bezahlung und alles andere richtet sich danach aus. Frag in deinem Leben und deinen Entscheidungen nicht, was darf ich, sondern frag mal, was soll ich? Das ist eine ernsthafte Frage. Also ich hoffe, ihr stellt euch die Frage. Und das ist keine Frage, die man leicht beantwortet. Das weiß ich aus meinem eigenen Erleben. Ich bin bald mit Rente dran. Ich glaube, 2 Jahre sind es noch. So, Pi mal Daumen. Dann sagen schon mal, ja, verdiente Rente, ne? So. Jetzt muss man ja gucken, ob man noch gut drauf ist und gesund ist und so. Und wie lange die Knie noch mitmachen. Das sind ja andere Themen. Aber für mich ist das keine Frage. Es geht nicht darum, Beine hoch und dann den Garten versorgen. Das wäre für mich sowieso der Horror, die ganze Zeit Rasen mähen und so. Für mich ist das eine ernsthafte Frage, dass ich vor Gott stehe und sage, was soll ich eigentlich? Was soll ich? Wenn du mir Gesundheit gegeben hast, was willst du eigentlich von mir? Was wäre das, was du von mir willst? Und ich habe die Antwort genauso wenig und so schnell wie ihr. Das ist immer ein Fragen nach der Führung Gottes. Aber diese Fragen sollte man immer beibehalten und ernst nehmen, egal in welchem Alter. Und die erneuern sich immer wieder. Und du wirst immer wieder eine Schwierigkeit haben, eine gute, schnelle Antwort auf diese Frage zu bekommen. Mal keine Sorge, ich bin jetzt mit Jesus schon ein paar Jährchen unterwegs. Und ich stelle fest, ich habe manches gelernt, aber in der konkreten Antwort bin ich noch keinen Schritt weitergekommen. Ich hänge immer noch davon ab, dass Gott so freundlich ist mit mir und zur rechten Zeit mir die Gedanken gibt oder mir die Hinweise, die ich brauche. Aber frag nicht, was darf ich, sondern was soll ich? Wozu hat Gott dich berufen und wozu und womit hat dich der Heilige Geist begabt? Und deine Berufung, deine Führung im Leben, die wird automatisch mitbestimmen, wie dein Alltag aussieht. Wofür stehe ich morgens auf? Wo liegen meine Prioritäten? Ich beweine es ja selber, eine unserer herausragenden menschlichen Defizite ist die Tatsache, dass wir nicht omnipräsent, also allgegenwärtig sein können. Ich habe mal vor einigen Jahren einen unserer Söhne beobachtet, der hat versucht, seinen Samstagabend zu organisieren. Auf seiner Liste standen zwei Geburtstagsfeten, ein Treffen mit Kumpels in Ort XY, eine Grillparty in entgegengesetzter Richtung. Das Telefon glühte, das Internet ging in die Knie, ob des kommunikativen Aufwands. Sie haben versucht, diese verschiedenen Events alle an einem Abend abzudecken. Ich glaube, sie nannten das Chillen. Mir klang das ein bisschen mehr nach Stress. Unser gesellschaftliches Umfeld suggeriert uns, dass wir alles mitnehmen müssen und können, um glücklich und erfolgreich und zufrieden zu sein. Das ist falsch. Wir sind frei. Auch frei dazu, Nein zu sagen. Du bist frei, dich festzulegen. Na, manchmal denke ich, wir Christen sind bekloppt. Wir gucken im normalen Leben, das ist völlig einsichtig, aber wir kriegen es nicht übertragen auf unseren christlichen Glauben und auf unsere Entscheidungen. Wenn einer in der Bundesliga was werden will, habt ihr schon mal euch damit beschäftigt, auf was die alles verzichten müssen? Die kriegen ja sogar einen auf die Waffel, wenn sie zu lange in der Disco waren oder so abends, ja? Die haben einen speziellen Koch, der ihnen was kocht. Die können nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Da geht's um das Spiel und ums Fitsein. Wer in der Wissenschaft etwas zu etwas bringen will, ja, der muss studieren, dass der Kopf braucht. Das gilt auch für Theologie. Der Heilige Geist transferiert Wissen nicht virtuell, sondern auch manchmal durch sehr anstrengende, harte Arbeit. Gott sei es geklagt, wird mancher sagen, ne? Aber es ist so. Paulus war klar, was Vorrang hatte. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Darum ging es ihm, um Rettung von Menschen. Mission heißt Menschen retten. Auch das müssen wir wieder auch klar auf dem Bildschirm haben. Paulus reiste nicht um die Welt unter dem Motto Pfändler on Tour. Ihm ging es nicht um die Verbreitung von Kulturgut und deftigen Soßen, um touristische Sehenswürdigkeiten und Multikulti. Und das wieder klar zu kriegen, was hat denn für uns Vorrang? Für das finde ich, was uns wichtig ist, so kenne ich mich zumindest, da finde ich in der Regel fast immer Zeit. Aber da kann ich mich verbiegen, das ist Wahnsinn. Wenn mir was richtig wichtig ist, worauf ich richtig Bock habe, ihr glaubt gar nicht, was ich termintechnisch in der Lage bin, dann doch noch zu schultern und zu wuppen, wenn ich es wirklich will. Und ich vermute mal, ich befürchte, ihr seid da nicht viel anders. Und man muss für sich mal klären, was steht denn bei mir im Leben an der obersten Stelle? Und dann organisiere ich mich dementsprechend nach meinen Prioritäten. Du hast wirklich die Freiheit, Nein zu sagen. Und dazu gehört auch, was schadet mir? Was macht mich träge und wirkungslos? Als ich in Neuguinea war, da habe ich noch Sport getrieben. Bin dreimal in der Woche 8 Kilometer gelaufen. Morgens um 6, da war es noch kühl, 28 Grad, da ging das noch. Und ich bin schnell gelaufen, also nicht nur Tippeljogging, richtig schnell. Und da hatte ich da eine Strecke, die habe ich am Anfang gar nicht geschafft. Da ging es so 500 Meter richtig steil bergauf, aber richtig steil. Und nach ein paar Wochen habe ich das geschafft, ohne anzuhalten. Zunge fünfmal um den Hals gewickelt, dass ich nicht drauf trete. Und in der Regel ging das ganz ordentlich. Aber ich habe dann eine Entdeckung gemacht. Wenn ich abends zum Beispiel schwer gegessen hatte, dann wurde ich am nächsten Morgen abgestraft. Es war dann eine Qual, den Berg zu nehmen. Die Beine wurden schwer wie Blei, ich pumpte wie ein Maikäfer. Ich habe den Berg verwünscht, die Straße und das Essen abends. Mir ist dann der Leuchter aufgegangen, das hat was mit dem Essen gestern Abend zu tun. Oder mit dem, was ich gemacht habe. Das wirkt sich jetzt auf meine Leistungsfähigkeit aus. Und ich möchte das mal übertragen. Unser Lebensstil, so wie wir unseren Alltag füllen, die Stunden, wirkt sich auch auf unsere Leistungsfähigkeit aus. Und auch unser geistliches Leben und Empfinden. Das geht nicht spurlos vorbei. Und darum ist man klug und beraten, sich zu überlegen, was macht mich leistungsfähig und was hindert mich. Das heißt jetzt nicht darum, dass man jedem Essen ausweicht oder Ähnlichem. Nein, nein. Ich glaube, auch ein Sportler hat seine Zeiten, wo er ordentlich reinhauen kann. Und dann muss er hinterher wieder auf die Bremse treten oder das anders zu gestalten. Aber es geht um die generelle Ausrichtung und wie ich den Tag im Allgemeinen und grundsätzlich strukturiere und was meine Punkte sind. Paulus zieht ja den Vergleich mit dem Profisport. Er sagt, jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Und er sagt dann, für mich gibt es daher nur eins, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Das ist völlig klar. Wer den Ironman schaffen will, kennt ihr Ironman, ne? Ist tödlich. Ein paar Kilometer schwimmen, 180 Kilometer im Fahrrad und anschließend zum Auslaufen Marathon. Alles hintereinander. Also wer den gewinnen will, den Ironman, darf zum Austunken der Soße nicht nach einem Schnitzel greifen. Wer die Tour de France gewinnen will, muss mehr auf dem Fahrrad sitzen als im Fernsehsessel. Frage nicht, was darf ich, sondern was tut mir und meiner Lebensausrichtung gut. Ich bin frei, aber nichts soll mich gefangen nehmen. Du bist frei, aber bedenke, wie sich der Gebrauch deiner Freiheit auf dich auswirkt. Das betrifft alle Lebensbereiche. Freiheit kann der genießen, der sie in Verantwortung wahrnimmt und gestaltet. Wer Freiheit mit Grenzenlosigkeit verwechselt, wird Gefangener seiner eigenen Wünsche, seiner Neigung und vielleicht auch seiner Begierden. Nur wer seine Freiheit einschränken kann, der wird letztlich frei sein, um in Freiheit zu leben und auch in Freiheit effektiv sein zu können. Und zur Freiheit gehört deshalb auch Disziplin, auch Selbstdisziplin. Wir sind freie Menschen. Gott hat uns damit geadelt, eigene Entscheidungen treffen zu können. Wofür stehst du morgen auf? Morgens und auch morgen. Frag dich, was hilft, dass Menschen durch dich zum Glauben an Jesus Christus finden? Womit hat Gott dich eigentlich persönlich beauftragt, dich auch begabt durch seinen Heiligen Geist? Was hat bei dir Priorität? Frag dich, was schadet mir, macht mich träge und wirkungslos. Und ich glaube, da, wo Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist, da wird das kein Krampf. Da wird es Freiheit. Da kannst du es auch locker nehmen. Und dann wird es dir so gehen wie dem Psalmschreiber, und damit höre ich auf, der sagt, wie schön ist es, dem Herrn zu danken. Ich kann mich jeden Morgen bei Gott bedanken für mein Leben und meinen Alltag. Deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Morgen für morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Und ich wünsche mir und ich wünsche das euch, dass es uns gelingt, unsere Tage gut zu füllen und dass uns das ermutigt, Gott vor Augen stellt und dass unser Leben einfach ein Segen wird für diese Welt und für einzelne Menschen. Amen. Wir beten noch miteinander. Jesus, wir danken dir erst einmal für diese Freiheit, die du uns gegeben hast, dass wir frei von Schuld und Sünde sind, frei von Selbstverbesserungsversuchen, frei von Ängsten dir gegenüber oder auch in dieser Welt. Und so bitten wir dich darum, lass das durch deinen Geist tief in uns einsinken, diese Freude an dir und an der Freiheit, die du uns gegeben hast. Wir bitten dich aber auch darum, stell du uns doch das Ziel unseres Lebens immer wieder vor Augen. Lass uns entdecken, wofür du uns gemacht hast, wofür du uns begabt hast. Hilf uns, die Fragen richtig zu stellen, die Entscheidungen zu treffen. Und dann lass doch das Wunder passieren, dass Menschen durch uns, durch unser Leben, dich kennenlernen und dass sie persönlich dir auch vertrauen. Danke, dass wir uns dir anbefehlen können. Amen.